Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie schon am Anfang gesagt, möchte ich heute über die dritte Seligpreisung predigen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Es ist nicht offensichtlich, aber wir werden sehen, warum das so ist. In dieser Seligpreisung geht es im Grunde um den Umgang mit irdischen Gütern, mit unserem Besitz. Und man kann sich ja fragen, warum ist der Besitz in dieser unserer Welt so verschieden verteilt? Die Reichen werden immer reicher, die Statistiken sagen uns das ja immer wieder. Die Armen werden immer ärmer. Gier treibt viele Menschen an. Sie wollen sich ein möglichst großes Stück vom Wohlstandskuchen sichern. Und das gilt gerade auch für die sehr, sehr Reichen. Die wollen noch mehr haben, obwohl sie eigentlich schon mehr als satt sind. Die Angst, zu kurz zu kommen oder etwas zu verpassen, die sitzt tief. Deswegen tobt ein Verteilungskampf um die Güter dieser Welt. Und es ist wie ein Rattenrennen. Wenn man da mal losgerannt ist, kann man nicht mehr aufhören. Viele, die sich auf der Verliererseite dieses Rattenrennens vorfinden oder dieses Kampfes, die sind ebenfalls Getriebene, nicht weil sie ihren Besitz immer mehr vermehren wollen, sondern weil sie immer wütender und immer frustrierter werden, dass das so ist und dass sie wenig abbekommen. In unserer Seligpreisung warnt Jesus davor, dass wir uns auf diesen besagten Kampf überhaupt einlassen und dass wir unser Herz darin verlieren, sondern Jesus eröffnet uns eine ganz andere, neue, verblüffende Perspektive. Er ruft seine Jünger zur Gelassenheit auf, und zwar, weil ihnen bereits reiches Erbe winkt. Gewissermaßen gehört ihnen schon die Welt. Deswegen müssen sie sich nicht um irdischen Besitz reißen, als ginge es um Leben und Tod. Und das sind auch die zwei Fragen, über die ich heute mit Ihnen reden will. Was ist das denn für eine Gelassenheit, von der Jesus da redet? Und wie ist das gemeint, dass uns, den Nachfolgern Jesu, irgendwie schon alles gehört? Erstmal zur Gelassenheit. Die Seligpreisung, wenn wir sie wörtlich übersetzen, heißt es: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und das griechische Wort für sanftmütig, praus, das hat eine große Bedeutungsbreite. Das kann sanft heißen, sanftmütig, freundlich, zahm, mild, gelassen, ruhig. Und entsprechend dürfen wir uns auch einen sanftmütigen Menschen vorstellen, einen, der so diese Eigenschaften alle hat, der in sich ruht, der seinen Mitmenschen und deswegen dann gelassen, freundlich und mild begegnen kann. Wenn hier also von Sanftmut die Rede ist, dann müssen wir immer mehr als nur dieses Wort denken. Da müssen wir innere Ruhe, Milde und Gelassenheit immer so mitdenken. Das ist sanftmütig. Warum die Nachfolger von Jesus Christus allen Grund haben, gelassen und freundlich zu sein, obwohl in der Welt ja Hauen und Stechen herrscht, also dieses hastige nach mehr Streben, möchte ich jetzt erläutern. Denken Sie mal an irgendeinen großen Machthaber dieser Welt. Die alten Römer, Alexander den Großen, heute die Chinesen. Da ist es immer so, wer ein Großreich aufbauen will, der kommt mit Sanftmut nicht weit. Er braucht starkes Militär und einen eisernen Willen zur Macht. Er muss die Ellenbogen quasi einsetzen und Konkurrenten klein halten oder ausschalten. Und er muss auch bereit sein, mal Bauernopfer zu bringen, ohne Gewissensbisse zu bekommen. Denken Sie in der Leidensgeschichte von Jesus an Pilatus, der genau weiß, dass Jesus unschuldig ist, aber weil es politisch für ihn ein Vorteil ist, einfach sagt, gut, dann verurteile ich ihn mal zum Tod. Da war der eiskalt. So sind Machthaber. Das Königreich Gottes, das tickt völlig anders. Jesus, der König dieses Reiches, der reitet auf einem Esel ein in Jerusalem. Das wäre so wie ein Staatsmann heute, wenn der im Trabi vorfahren würde vor dem G8-Gipfel oder so. Matthäus und Johannes sehen darin eine Erfüllung einer prophetischen Verheißung, nämlich Zacharia 9, Vers 9. Da heißt es, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Und im Neuen Testament steht da jetzt sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Da sind wir beim Stichwort, selig sind die Sanftmütigen. Und an anderer Stelle nennt Jesus sich selbst sanftmütig, wie wir es in der Lesung schon gehört haben. Da kommt dieses Wort wieder vor. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Königreich Gottes wird mit Sanftmut regiert. Jesus selbst macht uns das vor. Er selbst ist ein Sanftmütiger. Und die, die sich unter sein Joch begeben und von ihm lernen, die sollen ebenso wie er sanftmütig sein. Das sind wir, seine Jünger. Doch was ist jetzt der Grund für solche Sanftmut? Wie kommen wir dahin? Und da sind wir bei der zweiten Frage, die ich mit Ihnen bedenken möchte. Wir kommen dadurch hin, indem wir uns klar machen, dass wir alle Güter dieser Welt als Erbe aus Gottes Hand empfangen. Jesus sagt ja, denn sie werden das Land erben. Es ist also eine Lüge, dass wir unsere Existenz sichern könnten, indem wir möglichst viel Besitz an uns reißen. Das ist es nicht. Die Wahrheit ist, wir haben immer nur das, was Gott uns gibt. Tag für Tag. Ein Erbe, das kann ich mir nicht erarbeiten, das fällt mir zu, weil der Erblasser das will. Es wird mir geschenkt. Denken Sie, wenn Sie bei den Predigten zur ersten Seligpreisung da waren, denken Sie an den Bettler mit den leeren Händen. Wir empfangen alles wie ein Bettler mit leeren Händen aus Gottes Gnade. Und der lebendige Gott, er gibt es uns zum Besitz. Aber welches Land ist denn gemeint, das wir erben? In der Bibel im Alten Testament fängt das mit dem Erben bei Abraham an. Dem verspricht Gott, dass seine Nachkommen ein besonderes Land zum Erbe erhalten werden. Das Land erben ist seitdem Thema im Alten Testament und auch in der ganzen Bibel. Die erste Erfüllung dieser Verheißung geschah, als Josua dann tatsächlich das Land Kanaan einnahm, als die Israeliten über den Jordan gingen in dieses verheißene Land Kanaan und es in Besitz nehmen durften. Aber die Verheißung an Abraham, die ist da noch nicht zu Ende, dass seine Nachkommen das Land erben sollen, sondern die geht noch weiter, die reicht viel weiter. Nicht nur Kanaan, sondern die ganze Welt gehört ja Gott. So heißt es im Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, alles gehört Gott. Es gibt also nichts, was Gott den Seinen nicht zum Erbe geben könnte. Und es gibt nichts, was er ihnen nicht gibt oder nicht geben wird. Deswegen dürfen wir als Christen, als Nachfolger Christi, uns als umfassende Erben Gottes wissen. Alles gehört uns. Und insofern dürfen wir auch gelassen sein in Gott. Ich habe mir überlegt, wie könnte man die Grundhaltung, die ein Mensch hat, entsprechend dieser Seligpreisung benennen. Und ich bin in etwa auf folgende Gedanken gekommen. Ich kann dann sagen, ich bin glücklich und zufrieden, denn die Welt gehört Gott und er schenkt sie mir. Sanft und gelassen aus Gott sei deswegen mein ganzes Leben. Und wer mir begegnet, der soll auch Milde erfahren. Und das innere Bild dazu, was ich mir vorstelle, ich stelle mir vor, Gott steht vor mir, hat eine Urkunde in der Hand und überreicht sie mir. Und da steht drauf, du erbst alles, alles, was mein ist, das ist dein Vater im Himmel. Wenn sie das mal versuchen, auf sich zu beziehen, ja, dann werden sie gelassen, ruhig und zufrieden, eben sanftmütig. Die Welt gehört ja sowieso uns. Das Paradoxe ist, selbst wenn ich äußerlich bettelarm wäre, wäre ich durch Gott und in Gott der reichste Mensch der Welt. Sie kennen ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir haben das vor den Ferien mal im Konfi-Unterricht auch besprochen. Zwei Brüder, der Jüngere brennt mit seinem Erbe durch. Nachdem alles verprasst ist, kehrt er reumütig zum Vater zurück. Der Vater vergibt ihm, erbarmt sich und feiert für ihn ein Fest. Und interessant für uns ist jetzt der ältere Sohn. Der reagiert nämlich wütend, weil ihn genau dieser Futterneid treibt. Er sieht den Anteil am Besitz des Vaters, der ihm eigentlich zusteht, Richtung jüngeren Bruder abfließen. Und dann ist er wieder drin in diesem hastigen Rattenrennen dieser Welt. Deswegen stellt er den Vater, der im Gleichnis für Gott steht, dann ja auch zur Rede und sagt, du bist ungerecht, du gibst mir zu wenig und dem da gibst du zu viel. Und wissen Sie, was der Vater antwortet? Das ist ein ganz toller Satz. Der Vater antwortet zu ihm, mein Sohn, damit erklärt er ihm schon mal seine Liebe. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Gott gibt uns alles. Das ist die Aussage darin und das dürfen wir auf uns beziehen. Wenn wir das verinnerlichen, das macht uns sanftmütig. Was hat es für Konsequenzen, wenn einer diese Gesinnung hat? Wer sich dessen bewusst ist, dass ihm sowieso alles gehört, weil Gott es ihm schenkt, der wird sich verändern. In ihm wird sich ein innerer Friede ausbreiten, der Gier, Neid, Angst, Wut, Frust und Ähnliches ins Abseits drängt. Stattdessen wird sich Milde und Freundlichkeit in sein Wesen hineinbegeben. Weil Christus der König ist, der in seinem Herzen regiert und in seinem ganzen Leben, wird er selbst für andere eine wohltuende Insel des Friedens und der Ruhe sein. Und das gilt sowohl für Reiche als auch für Arme. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben. Sie suchen eine Mietwohnung und geraten an einen Vermieter, der einen sehr moderaten Mietpreis nimmt, der also nicht das Äußerste rauspresst, was geht. Das ist wohltuend, das ist schön. Und umgekehrt, ein ärmerer Mensch, der wirklich nicht viel Geld und Besitz hat, der aber dennoch ein fröhlicher Mensch bleibt, anstatt innerlich mit einer Riesenwut durchs Leben zu laufen, das ist auch wohltuend und ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Da schlägt sich es dann nieder, diese Sanftmut, diese Gelassenheit, von der Jesus redet. Der Apostel Paulus an seine Gemeinde in Kolosse, der beschreibt es mal so, ihr seid Gottes geliebte Kinder, die zu ihm gehören, darum soll herzliches Mitgefühl, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld euer Leben bestimmen. Das sind alles so Eigenschaften, die ich mit der Sanftmut zusammenbringe. Wer von der Sanftmut Christi geleitet ist, der wird dann noch einen Schritt weitergehen und da kommen wir jetzt in den sozialen Bereich hinein. Die Welt gehört ihm, aber nicht ihm allein, sondern alle sind ja Erben Gottes, zumindest alle Nachfolger von Jesus Christus. Und deswegen wird er auch darauf aus sein, dass alle gemeinsam sich daran freuen können. Und damit das gelingt, ist es dann auch notwendig, dass die Güter dieser Welt gerecht verteilt werden. Das heißt, wenn ein Nachfolger Christi Überfluss hat, wird er dann auch nicht so an seinem Besitz kleben, dass er sagt, kein Cent davon geht an andere, sondern der wird davon abgeben können. Und wenn einer Mangel hat, und das ist eine nicht geringere Kunst, wird er sich auch nicht schämen, mal etwas anzunehmen, was einem anderer ihm gibt. Da muss man nämlich auch über seinen Schatten springen, wenn man etwas geschenkt bekommt, dann zu sagen, ja, okay, ich nehme das einfach. Es ist von uns Christen, für uns Christen nicht die erste Aufgabe, eine gerechte Welt zu schaffen, aber ich glaube, überall, wo Christen und Nachfolger Jesu sind, da wird die Welt ein klein wenig gerechter werden, dadurch, dass eben das, was Jesus sagt, ernst genommen wird. Ich habe gesagt, in den Königreichen der Welt gilt das Recht des Stärkeren. Im Königreich Jesu Christi zählen Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Er ist ein sanftmütiger König, der diese Werte verkörpert. Und nach außen hin kann man ja sagen, er ist gescheitert. Also im Rattenrennen dieser Welt, da kam er unter die Räder, er wurde gekreuzigt. Unser Bekenntnis als Christen ist, dass dieses Scheitern der größte Sieg ist, den Jesus erringen konnte für uns. Und dieser Sieg, der wurde von Gott bestätigt, indem Gott Jesus auferweckt hat von den Toten und indem er ihm, Jesus, der Welt Enden zum Eigentum gegeben hat. Da gibt es einen schönen Psalm in dem Alten Testament. Da heißt es, Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Und dieser Psalm wird im Neuen Testament mehrmals auf Jesus bezogen. Jesus ist da gemeint. Er bekommt der Welt Enden zum Eigentum. Deswegen könnte man, wenn man das jetzt mit der Urkunde nochmal sich ins Gedächtnis ruft, sagen, wir müssten noch einen Zwischenschritt einbauen. Gott, der Vater, gibt Jesus Christus die Urkunde, wo drauf steht, mein lieber Sohn, du erbst alles. Und Christus gibt sie dann uns. Also Christus ist dazwischen geschaltet. Die Verheißung Gottes an Abraham mit dem Landerben, die hat sich in einem ersten Kreis darin erfüllt, dass Israel das Land Kanaan geerbt hat. In einem weiteren Kreis darin, dass Gott den Seinen die ganze Welt vererbt. Und in einem weitesten Kreis wird sie sich darin erfüllen, dass das Königreich Gottes, das Himmelreich, wie Matthäus oft sagt, dass wir das erben werden, dass Gott uns das vererben wird. Dazu ein letztes Zitat aus dem Jakobusbrief. Da steht, hat nicht Gott erwählt, die Armen dieser Welt, also Sanftmütige und Arme, das kann man oft zusammen sehen in der Bibel, die Armen dieser Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Da heißt jetzt nicht mehr Erben des Landes, sondern Erben des Reiches. Da ist schon das Himmelreich mit gemeint. Das fließt ineinander oft auch bei den Seligpreisungen. Denn in der ersten Seligpreisung heißt es, denn das Himmelreich ist ihr. In unserer Seligpreisung heißt es, denn sie werden das Land erben. Das wird dann irgendwo auch kongruent. Das Erbe umfasst Himmel und Erde. In Christus sind wir umfassend reich. Amen.